Pico, Giga, Mega, Terra, Kilo, hä? Was ist das? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kochbuchs Anästhesie, der Podcast von Anästhesisten für Anästhesisten und welche, die es noch werden wollen. Ja, wie schon in der Einleitung ein bisschen angeklungen, es geht heute nicht über griechische Größen, sondern über das Pico-System. Darüber habe ich noch keinen Podcast gemacht, dachte ich, mache ich doch mal was darüber. Was ist Pico? Pico ist ein Messsystem, was dir Informationen über den Volumenhaushalt, die Schlagkraft des Patienten, Herzzeitvolumen etc. Geben kann. Ein kleines bisschen hat es den Pulmonalis-Katheter abgelöst. Und es ist ein System, was auf der Intensivstation mittlerweile ziemlich oft und gerne angewendet wird. Gut, ganz vorneweg, ich muss das mal wieder vorweg schicken. Ich benutze hier natürlich Begriffe wie Pico und so weiter, die irgendwie wahrscheinlich auch rechtlich geschützt sind. Die Rechte an diesen Namen und so weiter bleiben natürlich bei den entsprechenden Firmen. Und ihr könnt euch überall ein rechtlich geschützt hintendran vorstellen. Gut, was heißt Pico? Heißt Pulse Invasive Contour Cardiac Output. Das wurde von der Firma Pulsion Medical in München entwickelt, und zwar, das habe ich jetzt gerade mal nachgeguckt, 1986 schon, 1997 klinisch eingeführt. Das ist ziemlich cool, schon ewig alt. Das ist ein Messverfahren, was transpulmonal, mit einer transpulmonalen Thermodilution diskontinuierlich und einer Pulskonturanalyse kontinuierlich misst. Wie funktioniert das? Man spritzt 15 bis 20 Milliliter gekühlte Flüssigkeit in einen ZVK, mindestens mit 3 Messungen, und über die Arterie wird quasi die Temperaturveränderung gemessen, über die Pico-Arterie. Die ist eine spezielle Arterie, die hat einen kleinen Thermistor dran, der Temperatur messen kann. Und man kann jetzt quasi das Herzzeitvolumen aus der Fläche unter der Kurve, von dieser Thermodilutionskurve berechnen. Für die Leute, die es genau wissen wollen, über die Stewart-Hamilton-Gleichung. Das will ich euch ersparen. Was ist der große Vorteil? Man kann quasi kontinuierlich Schlag für Schlag die Parameter ablesen. Und man muss das nur quasi einmal kalibrieren und dann funktioniert es von alleine. Stimmt nicht ganz. Alle 6 Stunden sollte man es kalibrieren. Also sprich, mindestens einmal pro Schicht sollte man es kalibrieren. Wann verwendet man es? Ja, klar. Schwere Sepsis, septischer Schock, Multiorganversagen, aber auch ARDS, Polytraumaschock. Alles, wo es um viel Volumen geht und Volumenverschiebung. Wie gesagt, wie macht man es? Einmal in ZVK. Kann man Jugularis interna oder Subclavia nehmen, also ein ganz normaler ZVK. Über die Femoralis ist es nicht ganz so gut, es ist möglich, aber es ist etwas fehleranfälliger. Und das Reinspritzen bitte immer über den distalen Schenkel. Genau, und dann braucht man leider eine spezielle Arterie, eine Pico-Arterie, die irgendwie relativ zentral liegen sollte. Sprich Femoralis, Brachialis, Axillaris. Es gibt wohl auch für die Radialarterie, habe ich jetzt hier gerade mal gelesen, ich kenne die selber nicht, eine, die 50 cm lang ist, also ist quasi dann irgendwie wie ein Herzkatheter da hochgeht und die man bis zu 3 Tagen liegen lassen kann, aber die kenne ich nicht. Was vielleicht wichtig ist, ich meine, wir hatten das in der Folge über Katheter schon mal besprochen, man wechselt ja keine Katheter über den Draht, sondern sticht neu. Wenn man das aber bei der Pico-Arterie machen wollen würde, dann muss man tatsächlich einen Pico-Arterien-Draht benutzen, weil das Lumen der Pico-Arterie nicht rund ist. Da ist nämlich noch so ein kleiner, eben der Thermistor, die Temperatursonde da drin. Und deswegen ist es nicht ganz rund. Und ein normaler Seldinger-Draht, der ist ja rund, der passt da einfach nicht rein. Gut, das zur Anlage. So aus der Praxis, dieser Thermistor, da ist so ein kleiner Stöpsel, wo man dann das Kabel für den Monitor einsteckt, mit 4 so kleinen Drahtstiftchen. Passt auf, wenn ihr den reinmacht. Wirklich reinstecken und dann erst zudrehen und nicht irgendwie drehend da reinstecken, weil ratzfatz sind diese kleinen Metallstiftchen umgebogen, abgebogen, abgebrochen und man kann die ganze Zeit hier wieder rausziehen, weil das kann man leider nicht tauschen. Gut, was kann man da so jetzt messen an Parametern? Man kann natürlich die hämodynamischen Parameter messen, Herzzeitvolumen, das wird berechnet, Schlagvolumen mal Herzfrequenz, den Herzindex. Also man muss für eine ordentliche Messung die Größe und das Alter und die Kilogramm des Patienten eingeben. Dann hat man zum Beispiel einen Herzindex. Klar, Herzzeitvolumen durch Körperoberfläche, die Norm ist zwischen 2,5 und 4,5 Liter pro Minute pro Quadratmeter. Man kann volumetrische Parameter messen, ITBV, GDV, LVLW, das besprechen wir gleich, CVI, einen kardialen Funktionsindex, ist ein vorlastunabhängiger Herzleistungsindex, sollte, Norm ist zwischen 4,5 und 6,5 Liter. PVPI ist der pulmonalvaskuläre Permeabilitätsindex, das Norm zwischen 1 bis 3. Wenn der, da kann man quasi herauslesen, welche Ätiologie das Lungenödem hat. Größer 3 ist eher ein nicht kardiales Lungenödem durch gesteigerte Permeabilität, das Capillary Leak, und kleiner 3 eher das kardiale Lungenödem. Dann GEF, globale Ejektionsfraktion, das ist so ungefähr wie im Echo, was man halt so kennt, 25 bis 35%. Das intrathorakale Blutvolumen, ITBV, dann viele Abkürzungen in dem Podcast, da schaut ihr euch vielleicht mal einfach mal irgendwo im Internet entsprechende Grafik an. Das ist das Blutvolumen im Herzen und in der Lunge. Und dann gibt es noch, Entschuldigung, jetzt habe ich mich vertan. Das ist quasi das Blutvolumen aller Volumina in allen Herzkammern und in den Lungengefäßen. Das soll 850 bis 1000 Milliliter pro Quadratmeter sein. Das ist ein sehr, sehr guter Parameter für die kardiale Vorlast. Das ist besser als der ZVD oder der Wedge-Druck vom Pulmonaliskatheter. Und dann hat man noch das GEDV, global enddiastolische Volumen. Das ist die Summe aller Volumina aller vier Herzkammern. Das soll 680 bis 800 Milliliter pro Quadratmeter sein. Das ist ein super Parameter für den Flüssigkeitshaushalt, für die Vorlast, genauso wie das ITPV. Gut, dann gibt es noch das extravaskuläre Lungenwasser, das ist das Wasser, was außerhalb der Lungengefäße im Lungengewebe ist. Das sollte natürlich kleiner als 10 Milliliter pro Kilo sein. Das ist ein super Parameter, um ein Lungenödem festzustellen. Wenn es mehr als 10 Milliliter ist, kann man das, dann geht es Richtung Lungenödem. Und wenn man so die Studienlage anschaut, das habe ich jetzt hier gerade gelesen, das wusste ich nicht, das ist schon beeindruckend. Dieser Parameter detektiert eine Zunahme an Wasser im Lungengewebe bereits ab 20%, im Röntgenthorax wohl erst ab 200%. Das ist natürlich schon ein ordentliches Wort. Ja. Gut, ich denke, das ist jetzt erstmal genügend Parameter, die ich euch um die Ohren hau. Dann machen wir einfach nächste Woche mit dem Teil 2 weiter. So, das war's schon wieder mal mit dieser Folge. Es wäre super, wenn es euch gefallen hat und ihr dann auf iTunes oder ähnlichem eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen könnt. Nur dann kommt der Podcast in die Sichtbarkeit und ja, mehr Leute können über das tolle Thema Anästhesie zuhören und diskutieren. Bis denn, euer Ilja. Wir wenden hier bei diesem Podcast größte Sorgfalt an, um korrekte Informationen rund um die Anästhesie zu geben. Dieser Podcast ist nur an medizinisches Fachpersonal gerichtet. Allerdings sind wir nicht immun vor Fehlern und übernehmen keine Gewähr für den Inhalt des Podcasts und dessen klinische Anwendung. Jeder ist für sein Handeln selber verantwortlich und wir empfehlen, diesen Podcast nicht als einzige Grundlage für die Behandlung von Patienten zu verwenden.